¿Qué onda?
¿Qué onda? ¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Lange habt ihr alle gewartet. Wir wussten das und deswegen haben wir uns auch besondere Mühe gegeben. Aber jetzt ist es endlich soweit. Das 100. Onda-Info erstrahlt in vollem Glanz.
Wir haben uns für euch besonders tief in die unendlichen Weiten des südamerikanischen Kontinents begeben, um die spannendsten, interessantesten, unglaublichsten und natürlich immer wahren Geschichten auszugraben und euch brandheiß zu präsentieren.
Auch der europäische Blick auf unseren Lieblingskontinent darf natürlich bei so einer Sendung nicht fehlen. Künstler wie Peter Alexander und die deutsche Fußballnationalmannschaft von 1986, Pat Boone, Rex Gildo oder das Onda-Karaoken-Team liehen dem Onda-Info ihre Stimme.
Und weil unsere Recherchen Erstaunliches zutage brachten, haben wir dem Ganzen auch den entsprechenden Raum zugebilligt und präsentieren euch dieses 100. Info diesmal in zwei Teilen.
Um zu testen, wie gut ihr den bisherigen Onda-Infos gefolgt seid, haben wir über die ganze Sendung kleine, feine Quizfragen gestreut. Also immer, wenn ihr folgende Musik vernehmt.
Greift nicht zum Tequila, sondern zum Füller und ratet eifrig mit. Es gibt viele schöne, nutzlose Preise zu gewinnen. So wartet ein Onda-Jubiläums-T-Shirt, eine Überraschungs-CD und als besonderes Highlight ein Kneipenbesuch mit den Ondistas auf die Gewinner.
Und damit ihr auch die Preise bekommt, schreibt einfach eine Antwort-Mail mit den natürlich richtigen Antworten an ondainfo@npla.de.
Viel Spaß nun mit dem ersten und dem zweiten. Nein, viel Spaß nun mit dem. Viel Spaß nun mit dem ersten Teil von Onda Royal.
La gente, muy interesante. Tratsch- und Klatschgeschichten aus Lateinamerika.
Kronprinzessin Maxima wieder schwanger. Frohe Botschaft aus dem niederländischen Königshaus. Kronprinzessin Maxima, Frau von Kronprinz Willem Alexander, ist wieder schwanger. Mitte Juli 2005 soll das Kind zur Welt kommen, wie ein Sprecher des Königshauses kürzlich in Den Haag mitteilte. Besonders glücklich über weiteren Nachwuchs wird Kronprinz Willem Alexander sein. Der stolze Vater war bereits bei der Geburt seiner ersten Tochter Katharina Amalia am 8. Dezember 2003 völlig aus dem Häuschen. "Sie ist wie eine Wolke", jubelte er damals. Willem Alexander und seine aus Argentinien stammende Frau hatten am 2. Februar 2002 in einer Traumzeremonie geheiratet. Trotz anfänglicher Widerstände, Maximas Vater war früher argentinischer Agrarminister der damaligen Militärdiktatur, wurde die Prinzessin mit ihrer lebenslustigen Art schnell zum Liebling des Oranje-Staates. Allerdings plagen die sonst so fröhliche Maxima gegenwärtig auch Sorgen um ihren Vater. Der Ex-Agrarminister Jorge Zeugita musste kürzlich in Argentinien als Zeuge vor Gericht aussagen, weil er in die Entführung einer Mitarbeiterin verwickelt sein soll. Gerne würde Maxima ihren Eltern in der schwierigen Zeit beistehen. Ein Besuch ist aber nicht vor Ende 2005 geplant. Ganz sicher, dass nichts Maxima wieder schneller zum Strahlen bringt als die Vorfreude auf weiteren königlichen Nachwuchs.
Zu Maximas Einheirat in das holländische Königshaus hört ihr nun einen Kommentar von unserem Experten für adelige Angelegenheiten in Onda Real. Onda Real, Nachrichten aus den Königshäusern Lateinamerikas. Blaublütige Romanzen und Tragödien, exklusiv bei Onda.
Jetzt machen wir eine Märchenreise in die Welt des Zaubers, der Träume, der Perücken, der Ritter und Jungfern. Wir kicken in den Hof der nobelsten aller niederländischen Geschlechter, das der Oranje. Vor kurzem wurde dort der zweite Jahrestag von Amalia Carlotta Beatrix Carmen Victoria gefeiert. Erklärung. Erstens ist Amalia Carlotta Beatrix und so weiter nur eine Person. Zweitens ist sie der letzte Sprössling der Oranje. Es ist nichts Neues, dass in den Palästen weiter gefühlt, geboren und überschwänglich getauft wird. Überraschend ist aber, dass Amalia etc. die Tochter von Maxima Sorregieta ist, die scheinbar nicht nur kein Adelsgeschlecht vorzuweisen hat, sondern dazu Lateinamerikanerin ist. Diese Argentinierin hatte das Privileg, am 19. Januar 2002 die Niederlande zu heiraten. Ja, sie heiratete die Niederlande. So zumindest sagte es ihr offizieller Ehemann, Prinz Willem Alexander, Thronerbe von Königin Beatrix und Prinz Klaus. Sie heiratet nicht nur mich, sie heiratet ein ganzes Land. Ein Exzess, würde man meinen. Von wegen. Eigentlich keine Heldentat, wenn man bedenkt, dass Maxima aus Buenos Aires kommt. Dort gehören solche Handlungen genauso zum Alltag wie der Steuerbetrug. Dort herrscht die Hand Gottes und der Kopf von Maradona. Leider. In der Orangerie des Hofes aber, oder im Hof der Oranier, kam das große Zittern auf. Nicht wegen der drohenden Polyandrie und Polygamie einer eingeheirateten Prinzessin, sondern wegen des Abenteuers, das diese klassen- und länderübergreifende Hochzeit beinhaltet. Schließlich aber besann man sich auf den mutigen Urahnen Wilhelm der Eroberer und ließ dem Wagnis freien Lauf. Die Argentinier halfen mit, die Gemüter zu beruhigen. Der Ahnenforscher Don Hernán Carlos Lux Wurm, Mitglied des argentinischen Instituts für genealogische Wissenschaft, half mit seinem Bericht Vorfahren der Doña Maxima Sorregieta, Prinzessin der Krone der Niederlande. Der Bericht beginnt im 14. Jahrhundert nach Christus mit König Dom Alfonso III., aber sofort kommt die ganze Genealogie ins Schwimmen wegen der unzähligen, unehelichen Kinder dieses Lüstlings. Obwohl man in genealogischen Nebeln nicht mehr weiß, ob der Weg noch stimmt, stabilisiert sich die Linie in den folgenden Jahrhunderten mit unzähligen Kämpfern für das Reich der Mutterkirche und das Vaterland und gegen das Dunkle und Böse. Sie zankten mit Mauren, Azteken, Inkas und Seeungeheuern. Der eine oder die andere bekam dafür ein Adelsschein oder Scheinchen. Im 19. Jahrhundert folgten Funktionäre, Bankangestellte und Unternehmer. Beim vorletzten Sorregieta, bei Maximas Vater, steht schließlich Jorge Sorregieta Stefanini, wichtiger Agrarunternehmer und Staatssekretär für Landwirtschaft im Jahre 1979 bis 1981. Hätten Sie nicht schreiben sollen, Herr Ahnenforscher Luxwurm. Das war doch die Zeit der grausamen Militärdiktatur in Argentinien. Der damalige niederländische Premierminister Wim Kok schrie auf und tobte wütend durch die Gegend, damit ihn alle hörten. Auch Königin Beatrix protestierte. Komisch, wo sie doch selbst ihren Prinz Otto mit seiner gesamten Nazi-Vergangenheit geheiratet hat. Das war aber alles zu spät. Wie soll man jetzt das gesamte niederländische Volk zwingen, sich von Maxima scheiden zu lassen? Außerdem haben die Adeligen gute Antikörper, um solche Probleme zu bewältigen. Man könnte fast sagen, Homophilie wird vererbt, Vergangenheit ist heilbar. Schließlich ließ die Kritik nach und die Ehe zwischen Maxima und Holland erzeugte Amalia Carlotta etc. Und wie sahen die Hochzeit die Lateinamerikaner, besonders die Argentinier? Wir waren und sind klassenübergreifend begeistert. Und wie das arbeitende Volk zu denken hat, lesen wir in der Zeitschrift La Vox, tu revista en español desde los Estados Unidos. Dort sagt Claudia Bertolini Ciano: Maxima ist eine ehrliche junge Frau, fern von jeden absurden Protokollen, welche sich viele europäischen Frauen selbst auferlegen, denn der etablierte Machismo war hier oft verheerend. Richtig. Wir Lateinamerikaner beschreiten den Weg des Fortschritts und sind in die hochmoderne europäischen Adelsgeschlechter eingedrungen, weil unsere Frauen nicht unter Machismus leiden. Das ist unser Geheimnis. Maxima, es geht los. Du bist unsere Speerspitze. Kolonisieren wir alle Throne Europas. Fang schon mal an, die reichen Naturressourcen der Niederlande auszubeuten. ntv.de schreibt: Die als wählerisch bekannte Königin Beatrix hat Maxima voll akzeptiert. Danke, liebe Königin, danke. Wir können dir noch ein paar dieser Sorte schicken. Und wenn du schon dabei bist, nimm deinen Konzern Shell gleich mit. Schick lieber Käse.
Ossa, 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 ossa. Fiesta, fiesta Mexicana. Heute geb ich zum Abschied für alle ein Fest. Fiesta, fiesta Mexicana. Es gibt viel Tequila, der glücklich sein lässt. Alle Freunde, sie sind hier. Feier noch einmal mit mir. Wir machen Fiesta, Fiesta Mexicana. Weil ihr dann den Alltag, die Sorgen schnell vergesst. Adio, adio Mexiko. Ich komme wieder zu dir zurück. Ich grüß mit meinem Sombrero, te quiero, ich habe dich so lieb.
So, wir kommen zu unserer ersten Frage. Wer hat gesagt: Patsch, ich habe mich wieder mit der Monarchie eingelassen. Ich sollte es nicht tun, denn wenn man in die Mülltonne steigt, riecht man am Ende nach Scheiße. Und diesen Geruch schafft nicht mal das gepanschte Parfüm weg, das in El Corte Inglés verkauft wird. Ist es A.
Julio Cortázar?
Ist es B.
Der Subkommandante Marcos?
Oder C.
Violetta Parra?
Oder ist es vielleicht D. Carlos Batistuta?
Onda Cultura aus dem Kulturbeutel Lateinamerikas. Gesang, Film und Poesie.
Achten Sie bitte auf Arme und Ellenbogen.
Wie bitte? Willkommen im Institut für Forschung und Verteidigung gegen das Paranormale. Es gibt Mächte, die nachts plötzlich zuschlagen, Agent Myers. Und wir sind diejenigen, die ebenso plötzlich zurückschlagen. Hellboy. Sagen Sie Hallo zum Rest der Familie. Abraham Sapien.
Liz Sherman? Ein schöner Name.
Keine Sorge, Kleiner. Sie zeigt dir, wo es lang geht.
Vor 60 Jahren haben sie versucht, die Welt zu zerstören. Jetzt sind sie zurück.
Meister.
Der mexikanische Regisseur Guillermo del Toro nennt sich selbst ganz bescheiden Meister des Horrors. In den letzten Jahren ließ er das Blut in zahlreichen Independent- und Mainstream-Produktionen spritzen. Statt dumpfem Gemetzel setzt Del Toro dabei eher auf einen skurrilen Mix aus Horror, Science-Fiction und Fantasy. Gestorben wird natürlich trotzdem. Aber der Filmemacher will auch interessante Geschichten erzählen und findet seine Anregungen dabei häufiger in Superhelden-Comics wie Blade oder Hellboy.
Was zum Teufel war das?
Herrlich groß war das.
Was aber hat eine so sensible Künstlerseele wie Del Toro, der bis heute Kuschel-Comics wie Little Lulu und Donald Duck vergöttert, auf den düsteren Pfad des Filmemachens verschlagen? Sind da etwa höhere Kräfte am Werk gewesen? Gibt es da ein dunkles Kapitel in der mexikanischen Kindheit? Oder beides? Der Meister des Horrors selbst macht vor allem die katholische Sonntagsschule für seinen Hang zum Morbiden verantwortlich.
I think that the Catholic faith in Mexico is extremely gory.
Ich glaube, der mexikanische Katholizismus ist extrem blutrünstig.
They're like out of a Tarantino movie. It's like a Christ that was tortured by Mr. White.
Christus und seine Kirche sind unglaublich brutal, fast wie in einem Tarantino-Film. Also ein Jesus, der von einer Art Mr. White gefoltert wird. Die Heiligen aus den Legenden sind alle blau, schwarz und bluten. Denen werden dann die Augen oder die Zungen rausgerissen. Da wird gefoltert, verstümmelt. Das ist schon eine ziemlich morbide Fantasie. Und dann gibt es in Mexiko auch generell eine künstlerische Begeisterung für die dunkle Seite des Lebens. Maler, Schauspieler, Bildhauer, die sind alle vom Teufel fasziniert. Das führt zu sehr barocken, sehr reichen künstlerischen Interpretationen. Als ein Katholik in Mexiko aufgezogen worden zu sein, hatte sicher einen besonderen Einfluss darauf, dass ich heute Monsterfilme mache.
As a Catholic in Mexico, did have a lot of effect in me making monster movies.
Wo das Licht schwindet, regiert schon bald die Macht des Bösen.
Oh mein Gott.
Während andere Filmemacher wie Mel Gibson auf dem Regiestuhl selbst zum Messias mutieren, will sich Del Toro nicht als Prophet missverstanden wissen.
Yeah, no, but I think Catholic. I'm not a Catholic. I'm not a practicing Catholic. I'm lapsed.
Um mal eins klarzustellen, ich bin kein praktizierender Katholik. Ich bin abtrünnig, ganz wörtlich gesprochen. Aber ich liebe immer noch den Kosmos der katholischen Kirche. Das ist etwas sehr Reizvolles und hat meine Persönlichkeit schon ziemlich geprägt. Ich glaube, meine katholische Erziehung war vielleicht nicht ganz so hart wie das protestantische Programm, aber trotzdem ätzend.
It may not be as tough as a Protestant upbringing, but it's pretty tough.
Ich meine, als Fünfjähriger in einem Zuhause aufzuwachsen, wo sie dir erzählen, dass du für irgendeine Nichtigkeit auf ewig in der Hölle schmoren wirst, dass du, egal was du tust, einige Zeit im Fegefeuer verbringst, das ist doch echt abgedreht. Ich mag keine Religion, zumindest gefällt sie mir nicht als ein organisiertes Phänomen.
And how you are already condemned to purgatory, no matter what you do, it's pretty screwy. I don't like religion. I don't like religion as an organized phenomenon. At all.
Oh mein Gott.
Del Toro plädiert deshalb für eine unorthodoxe Interpretation der biblischen Texte. Gerade die Dämonisierung des Satans höchstpersönlich kritisiert er als fundamentalistisch. In Mexiko sind wir da schon ein Stück weiter.
Die Sicht, die wir Mexikaner vom Teufel haben, ist wirklich viel freundlicher, viel entspannter als der Blick der US-Amerikaner oder wahrscheinlich auch der Europäer. Wir in Mexiko mögen den Teufel.
We like the devil in Mexico.
Bei diesen Freaks kriege ich Schüttelfrost.
Wirklich?
Pablo Nerudas berüchtigte stalinistische Phase in den 50er Jahren brachte so schöne Gedichte hervor wie La Ciudad Herida, die verwundete Stadt, in der sich der Poet leicht polemisch mit dem Westen Berlins auseinandersetzt. Ein Auszug der spanischen Originalfassung.
La Ciudad Herida de Pablo Neruda. Berlin Occidental con tu mercado de jóvenes rameras y de soldados invasores ebrios. Berlín Occidental, para vender tu pobre mercancía, has llenado los muros de afiches con piernas obscenas de vampiras semidesnudas y hasta los cigarrillos un sabor de vicio negro tienen. Los pederastas bailan apretándose a los técnicos del State Department. Las lesbianas hallaron su protegido paraíso y su santo, San Ridgway. Berlín Occidental, eres la pústula del rostro antiguo de Europa. Los viejos zorros nazis resbalan en el moco de tus iluminadas calles sucias y Coca-Cola y antisemitismo corren en abundancia sobre tus excrementos y tus ruinas. Es la ciudad maldita, hija de la tortuga Truman y del desenterrado cocodrilo hitleriano. Y le afilan los dientes y le dan bayonetas mientras el boogie-boogie desencadena el hilo delirante del mercado sexual para soldados. J. jovencita alemana de 19 abriles busca a viejo señor o comerciante establecido para venderle pronto su juventud, dice el periódico.
Und jetzt
kommt Werbung.
He visto lo de Arola,
donde la gente viene sola.
He visto lo de Arola, es lo que tiene que decir.
Tu piloto no es agua mar, no es impermeable, le puedo asegurar. Un piloto es impermeable, es piloto.
Und heute verbrenne ich mich daran. Jedermann nennt dich Sweet Lady Samba. Jeder sieht, dass du kein Kind mehr bist. Die bunten Lichter drehen sich wie Feuer, wenn du die Welt ringsum her vergisst. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenne ich mich daran. Rock'n'Roll, Cha-Cha, Bam und der Boogie, das ist jetzt alles für mich vorbei. Die ganze Welt tanzt heute die Samba. Ole, ole, wir sind dabei. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht, tanze Samba mit mir, weil die Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebelei, morgen ist sie vielleicht vorbei. Tanze Samba mit mir, Samba, Samba die ganze Nacht. Du bist so heiß wie ein Vulkan.
Welche Frau steht in Mexiko als Inbegriff des Verrats?
War das A, La Malinche?
Oder B, La Llorona?
Oder C, La Passionaria?
Onda Deporte. Sport in Lateinamerika. Fußball.
Im würde jetzt eine Anekdote über Fußball erzählen. Für mich gab es immer einen sehr markanten Unterschied zwischen dem Fußballpublikum in Lateinamerika und in Europa. Und ich spreche ja nicht von Gewalt oder so. Ich meine, wie man gewisse Lieder überträgt und wie spontan und kreativ die Lateinamerikaner sind den Europäern gegenüber. Ne? Zum Beispiel erinnere ich mich hier in Europa, ich war total schockiert, da spielt Real Madrid gegen Barcelona und das Publikum von Barcelona will Roberto Carlos, ein Spieler von Real Madrid, ausschimpfen und singt oder schreit Roberto Carlos. Hijo de puta, also you Hurensohn. Ne? Aber ich habe gesagt, Roberto Carlos hört das wahrscheinlich gar nicht mal. Und wenn, dann ist es für ihn natürlich kein Grund, dich jetzt beleidigt zu fühlen. Im Gegenteil, das fühlt er als eine Genugtuung. In Argentinien war ein Fall, das war ganz, ganz anders, war sehr, sehr schlimm. Da waren diese Elemente, ne? Kreativität, aber auch Grausamkeit. Ein sehr guter Spieler, ein sehr kreativer Spieler, eigentlich das Idol von Maradona, der hieß Bocini, er spielte für Independiente. Er war aber so eine Art Hypochonder, er dachte, er wäre krank. Er dachte damals, in einer Zeit, wo er am besten gespielt hat, dass er Krebs hätte. Bocini lebt heute noch, stimmte nicht. Aber er dachte, er hätte Krebs. Dann hat man ihn zu einem Psychiater geschickt. Da war er 3 Monate oder noch länger in Behandlung. Dann musste er wieder spielen und das war im Stadtteil Derby gegen Racing Club. Independiente, seine Mannschaft gegen Racing Club. Das Stadion war voll und man muss sagen, dass in der unteren Tribüne, ganz um den Platz herum, das Gastgeberpublikum ist. Also die Gastgeber unten, die Gäste oben. Das heißt, von oben verflüchtet sich alles und von unten, was da geschrien wird, das hört man auf dem Spielplatz natürlich mit einer enormen Resonanz. Da fing das Spiel an. Und zuerst eine Gruppe von vielleicht 2000 und dann die ganzen 40.000 Anhänger von Racing Club fängt an zu singen. Bocini tiene cáncer, chirvin, chirvin, chin, chin. Bocini tiene cáncer y pronto morirá. Ajaja, ajaja, y pronto morirá. Also Bocini hat Krebs. Und er wird bald sterben. Ich habe das dort von oben gehört und ich habe gesagt, grausam, furchtbar, aber auch genial. Und das ganze Publikum hat fast 5 Minuten lang dieses Lied eingestimmt. Und was man sich vorstellen kann, ist passiert. Bocini wurde ausgewechselt.
Woher kommt die Bezeichnung Gringo für alle Nordamerikaner?
War das A, Gringo bedeutet Mensch aus dem Norden in einer indigenen Sprache?
Oder vielleicht B, Gringo ist die Verballhornung von Green Go, womit die Mexikaner, die US-Amerikaner in ihren grünen Uniformen im amerikanisch-mexikanischen Krieg zum Verlassen ihrer Stellungen auffordern wollten?
Oder war es C, Gringo ist der Name einer Pflanze aus Lateinamerika, deren Frucht in den USA reißenden Absatz fand und deren Name sich nach und nach auf die Einwohner der USA übertrug?
Und nicht vergessen, die richtigen Antworten von unserem Quiz an die richtige E-Mail-Adresse schicken, nämlich an onda.info@npla.de.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.